Hallo, herzlich willkommen. Tonprovision ist wieder da und hier ist Ursula Weidenfeld.
Da sind Rhinoviren dabei, das sind so ganz normale Erkältungsviren, die eigentlich mehr oder weniger ungefährlich sind. Dann haben wir RSV, was für die ganz Kleinen durchaus mal ein bisschen gefährlich werden kann und auch für die Hochbetagten, aber für die Normalbevölkerung auch mehr so ein Schnupfen macht. Und dann haben wir die Grippe und auch dann natürlich das Coronavirus, also SARS-CoV-2.
Wie gefährlich ist die neue Infektionswelle? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Carsten Watzel.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wir haben ja in den vergangenen Jahren ganz viel bei Tonspur Wissen über Corona, Long-Covid, die Infektionswellen dazu gesprochen. Auch die Frage, welche Fortschritte die Forschung dazu macht. Wir machen heute ein Gespräch, das alles ein bisschen zusammenfasst und eben auch die Konsequenzen ernst nimmt, die sich aus Corona ergeben haben, die sich aus den Impfungen ergeben haben, die aber vielleicht auch noch auf uns zukommen oder auf das hinweisen, was uns möglicherweise bevorsteht. Wenn Sie das interessiert, freuen wir uns total. Schreiben Sie uns einen Kommentar, geben Sie uns ein Like oder abonnieren Sie uns, das wäre ganz toll. Wir sind nicht nur am Anfang eines neuen Jahres, sondern wir sind auch am Anfang oder ziemlich in der Mitte einer großen neuen Infektionswelle. Und die wollen wir uns heute mal genauer angucken. Wir fragen nach der Grippewelle, wir fragen nach dem Covid-Virus natürlich wieder und wir fragen nach dem RS-Virus, das im vergangenen Jahr besonders viele ganz kleine Kinder angefallen hat und eben auch wirklich in ernste Bedrängnis gebracht hat, wie auch ganz besonders alte Menschen. Das alles bespreche ich jetzt mit Professor Carsten Watzel, der den Forschungsbereich Immunmodulation am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund leitet und der eben auch Professor für Immunologie an der Universität Dortmund ist. Hallo, Herr Watzel.
Hallo, Frau Weidenfeld.
Herr Watzel, wir sind am Anfang des Jahres 2024. Wie ist die Infektionslage?
Ja, wir steigen da schon auf sehr hohem Niveau ein, zumindest verglichen mit den Vor-Corona-Jahren. Wir haben sehr viele Atemwegsinfektionen in Inzidenz ausgedrückt, was wir uns an, oder das ist ja ein Wert, an den wir uns in den letzten Jahren gewöhnt haben, liegen wir da bei rund 10.000. Das heißt, ungefähr 10% der Bevölkerung haben akut einen Atemwegsinfekt und das ist natürlich schon sehr hoch.
Das ist höher, als wir es sonst hatten. Woher wissen wir das? Wir testen uns doch nicht mehr.
Wir testen uns nicht mehr. Es gibt aber sogenannte Sentinel-Praxen. Also das sind Praxen, die bei allen Atemwegsinfekten, die in die Praxis kommen, dann auch Proben nehmen, die auch einschicken. Und aus diesen Proben wird dann einmal geguckt, was für ein Erreger ist das. Und zum anderen wird dann auch hochgerechnet aus den ganzen Praxen, wie hoch denn diese Inzidenz wirklich ist. Und von daher wissen wir, dass sehr viele Menschen infiziert sind, aber natürlich auch mit einem ganzen Mix an verschiedenen Erregern. Da sind Rhinoviren dabei, das sind so ganz normale Erkältungsviren, die eigentlich mehr oder weniger ungefährlich sind. Dann haben wir RSV, was für die ganz Kleinen durchaus mal ein bisschen gefährlich werden kann und auch für die Hochbetagten, aber für die Normalbevölkerung auch mehr so ein Schnupfen macht. Und dann haben wir die Grippe und auch dann natürlich das Coronavirus, also SARS-CoV-2.
Und weiß man, wie viel Grippe ist und wie viel Corona an diesen Gesamtinfektionen?
Das verändert sich so ein bisschen. Also Corona war, als diese ganze Erkältungswelle anfing, noch sehr oben mit dabei. Rund ein Viertel aller Infektionen wurden dadurch verursacht. Das hat sich ein bisschen abgeschwächt. Da sind wir aber immer noch so bei rund 20%. Und Grippe fing jetzt so vor Weihnachten jetzt langsam an und steigt dann auch traditionell immer an. Und auch RSV, also das sind die beiden Erreger, die jetzt wirklich kommen.
Und Sie haben gesagt, RSV ist gefährlich eigentlich nur für ganz kleine Kinder und für sehr alte Menschen. Kann man die dagegen impfen?
Da gibt es jetzt einen Impfstoff oder verschiedene Impfstoffe sogar. Die sind schon zugelassen, zwei verschiedene für die Älteren, für die ab 60-Jährigen. Das einzige Manko da ist, da hat sich die STIKO noch nicht zu geäußert. Also da gibt es noch keine STIKO-Empfehlung. Und bei uns in Deutschland ist es zwar so, wenn der Impfstoff zugelassen ist, darf der Arzt den auch verimpfen, das ist ganz klar. Aber die Erstattung, also dass die Krankenkasse das bezahlt, das hängt halt immer an dieser STIKO-Empfehlung. Und solange dies nicht gibt, kann man sich zwar impfen lassen. Viele Krankenkassen übernehmen das auch freiwillig schon. Das muss man dann aber bei der Krankenkasse beantragen. Sprich, man muss sich impfen lassen, der muss das dann dem Arzt auf Privatrezept dann erstmal bezahlen und kann dann diese Rechnung nachher bei der Krankenkasse einreichen. Das ist natürlich sehr kompliziert. identifiziert und man hofft schon, dass man dann spätestens zur nächsten Wintersaison dann eine ganz klare STIKO-Empfehlung hat, dass man sich dann auch impfen lassen kann.
Also das ist ein mühsames Verfahren. Ist es denn sinnvoll für sehr kleine Kinder und für sehr alte Menschen?
Ehrlich gesagt unterschätzen wir die Krankheitslast bei RSV, weil wir da in der Vergangenheit nie getestet haben. Ich kenne Kollegen aus der Uniklinik in Duisburg-Essen, die mir erzählen, dass sie jetzt einfach konsequent alle Patienten, die auf der Intensivstation mit einem Atemwegserreger liegen, dann auch testen, was für ein Erreger das ist. Und die waren erstaunt, wie viel RSV dabei ist. Und RSV kann halt gerade bei den Älteren, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen da und drunter zählen ähnliche Sachen, die wir bei der Grippe schon kennen, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, COPD und andere, die können da schon auch bei RSV Probleme bekommen. Und deshalb macht es Sinn, sich impfen zu lassen, weil die Impfstoffe, und das haben die Zulassungsstudien auch gezeigt, zu rund 80% gerade diese schwere Erkrankung von RSV verhindern können. Das heißt, da macht es schon durchaus Sinn.
Lassen Sie uns gleich nochmal über die Impfungen im Einzelnen reden. Wenn wir das Infektionsgeschehen insgesamt angucken, dann ist RSV, das habe ich verstanden, gefährlich. Ist Corona noch gefährlich?
Corona ist für einige Menschen immer noch gefährlich. Also ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Für viele Menschen ist Corona aufgrund der Grundimmunität, die wir haben, und die haben wir halt durch die Impfung und bei vielen auch durch die Infektion erreicht, hat Corona ja so die Gefährlichkeit einer Grippe bekommen. Das heißt, wir reden da immer noch nicht über einen Schnupfen. Das kann auch geimpfte, gesunde Menschen ein paar Tage mit Fieber ins Bett verfrachten. Ist deshalb immer noch ernst zu nehmen, aber halt nicht was ich um jeden Preis verhindern muss, weil ich nicht mehr damit im Krankenhaus lande. Es gibt aber immer noch Menschen, die auch jetzt noch schwer an Corona erkranken können. Aktuell sind rund 7-8% der Intensivstationsbetten mit Corona-Patienten belegt. Das heißt, da gibt es noch Menschen, die schwer an dieser Infektion erkranken. Und das sind häufig die Hochbetagten, Leute, die verschiedene Vorerkrankungen haben. Und die gilt es auch jetzt noch besser zu schützen. Und schützen heißt in dem Fall, da gibt es ja eine STIKO-Empfehlung, dass sich diese Leute eine Auffrischungsimpfung holen sollten. Und der angepasste Impfstoff, den es jetzt gibt, der schützt auch vor den jetzt zirkulierenden Varianten sehr gut.
Also gucken wir gleich auch noch mal drauf. Ich würde gerne nur als Drittes noch nach der Grippe fragen. Das läuft jetzt gerade hoch. Ist Grippe in diesem Jahr besonders gefährlich oder ist sie harmlos?
Ich glaube, das ist immer schwer vorherzusagen. Also die Grippesaison fängt jetzt gerade erst an mit Influenza A. In den letzten Jahren war es dann so, dass über den Jahreswechsel so eine leichte Entspannung ein bisschen eingetreten ist, dann aber im Januar die Zahlen auch wieder deutlich nach oben gegangen sind und so eine Influenza B-Welle dann kam. Das kann sich bis in den Februar dann reinziehen. Das heißt, da steht uns auch noch einiges bevor. Und die große Frage ist ja immer, hat der Impfstoff oder die Stämme, die in dem Impfstoff drin sind, sind das dann auch wirklich die Stämme, die nachträglich dann zirkulieren? Und da muss man jetzt ein bisschen abwarten, ob dann der Impfstoff wirklich die Influenza auch gut abdeckt, dass die Leute auch gut geschützt sind. Und bezüglich der Schwere kann man im Moment da noch nicht sehr viel sagen.
Und gibt es schon einen Hinweis? Haben die richtige Mischung ausgesucht für die Grippeimpfung oder lagen sie daneben?
Da kann ich im Moment noch gar keine Aussage zu sagen, weil ich noch keine wirklichen Sequenzdaten von der Influenza jetzt gesehen habe oder nachgeguckt habe in Bezug auf den Stämmen, die jetzt in dem Impfstoff drin sind. Von daher ist das eine Frage, die ich Ihnen leider gar nicht beantworten kann.
Wie schade, aber komisch ist doch, dass Grippeimpfungen immer noch klassisch hergestellt werden, nicht? Das sind immer noch die alten Sorten, die man da bekommt. Da werden Erreger genommen, die werden unschädlich gemacht und dann zusammengemischt. Wie kann das sein, wo wir doch jetzt diese tollen neuen mRNA-Impfstoffe haben, wo dann einfach nur so Bausteine aus den Viren rausgebaut werden?
Das hat natürlich was damit zu tun, dass diese alten, in Anführungsstrichen alten Impfstoffe, die werden natürlich jedes Jahr neu hergestellt, aber das Verfahren, wie Sie sagen, ist relativ alt. Das ist aber zugelassen, das ist erprobt und da wollen die Hersteller natürlich auch erstmal wenig dran verändern. Aber natürlich gibt es neuere Verfahren, gerade bei der mRNA, aber auch bei den proteinbasierten Impfstoffen gibt es viel bessere Ansätze, Grippeimpfstoffe herzustellen. Die testet man im Moment auch, gerade auch in Bezug auf Kombinationsimpfstoffe, dass ich dann einen Grippeimpfstoff habe, der auf der gleichen Technologie beruht wie zum Beispiel ein Corona-Impfstoff, und dann kann ich die beiden auch in eine Spritze nachher packen. Das heißt, ich hätte dann einen Impfstoff, wo beide dann auf mRNA beruhen oder beide auf rekombinanten Proteinen beruhen. Und das sind Sachen, die sicherlich in der Zukunft noch kommen. Das heißt, auch bei der Grippe können wir eigentlich noch bessere Impfstoffe erwarten.
Also in den nächsten Jahren wird alles besser, was die Impfungen betrifft. Wir gucken jetzt aber mal auf die Impfungen, die wir jetzt haben. Und Sie haben schon gesagt, bei der Grippe weiß man noch nicht, ob es die richtige Mischung ist. Bei Covid wissen wir aber schon, dass die neuen Varianten ganz gut abgedeckt sind.
Richtig, also der Impfstoff ist ganz konkret an diese Variante XBB 1.5 angepasst. Die war im Sommer weltweit sehr aktiv. Und da hat man ja die Entscheidung getroffen, dass man diesen Impfstoff dann auf diese Variante anpasst. Das war auch notwendig, weil diese Variante wieder so anders aussah, dass viele der Antikörper, die Geimpfte oder auch Genesene in sich trugen, nicht auf diese neue Variante gepasst haben. Jetzt ist es so, dass dieses XBB 1.5 bei uns aktuell eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Da haben wir zwei andere Varianten, die heißen so komisch wie EG5 und BA2.86, oder manche Menschen, gibt es auch diese netten Twitter-Namen wie Eris und Pirola. Machen im Moment die meisten Infektionen aus. Und die gute Nachricht ist aber, dass die Antikörper, die man aufgrund des angepassten Impfstoffes erzeugt, dass die auch auf diese anderen Varianten sehr gut draufpassen und diese auch dann abdecken. Das heißt, da ist es dem Virus noch nicht gelungen, wirklich dieser Immunität, die dieser Impfstoff dann entwickelt, zu entgehen.
Und das heißt, dass Eris und Pirola nicht, oder dass man sich nicht mehr damit ansteckt, wenn man geimpft ist?
Also wenn man sich ganz frisch geimpft hat, hat man natürlich sehr viele Antikörper. Man hat auch Antikörper auf den Schleimhäuten. Und das gibt auch wieder einen gewissen Schutz vor der Ansteckung. Das kann man auch zeigen. Dieser Schutz ist nicht 100%. Es kann auch sein, ich habe mich impfen lassen und 3 Wochen später infiziere ich mich. Ist einfach so, weil es einfach nur eine Reduktion des Risikos ist. Aber es gibt einen gewissen Schutz vor der Ansteckung. Die Ansteckung ist dann etwas unwahrscheinlicher. Dieser Schutz geht aber mit der Zeit verloren. Der hält halt nicht ewig an. Der ist nach ein paar Wochen oder wenigen Monaten dann auch wieder weg. Was dann aber bleibt, und das ist natürlich viel wichtiger, ist der Schutz vor der Erkrankung. Das heißt, selbst wenn ich mich dann anstecke, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwer krank werde, sprich im Krankenhaus lande, deutlich reduziert. Und deshalb ist es ja gerade für diese Risikopatienten empfohlen, für die noch ein vergleichsweise hohes Risiko besteht, sich mit Corona dann doch noch schwer zu erkranken, und um gerade diese schweren Erkrankungen dann halt abzumildern.
Ist das denn jetzt auch zu Jahresbeginn dann noch sinnvoll zu sagen, ich warte eben die Grippewelle ab und lass mich dann kurz vorher impfen sozusagen, oder ich guck mal, wie sich das mit Corona weiterentwickelt und entscheide dann, ob ich mich impfen lasse?
Also auch jetzt ist es noch nicht zu spät, sich impfen zu lassen, aber dieses Abwarten ist natürlich keine gute Strategie, weil es braucht ja auch so ungefähr 2 Wochen, bis sich dieser Impfschutz wirklich gut aufgebaut hat. Das heißt, wir wissen, jetzt aktuell ist eine sehr hohe Corona-Welle und jetzt aktuell fängt auch diese Grippewelle an. Das heißt, jetzt sollte man sich dann impfen lassen. Es macht jetzt keinen Sinn, noch abzuwarten, weil worauf will ich eigentlich warten?
In den letzten Jahren haben wir immer darüber gesprochen, dass das Gesundheitssystem überlastet sei und die Krankenhäuser nicht mehr Patienten aufnehmen könnten und dass man deshalb Impfschutz unbedingt haben muss und der auch aktuell sein soll. Ist das dieses Jahr auch wieder ein Problem?
Nicht so sehr, dass viele Menschen an diesen Atemwegserregern inklusive Corona jetzt schwer erkranken und damit die Intensivstationen oder generell die Krankenhäuser überlasten würden. Aber natürlich ist es ein Problem, wenn rund 10% der Bevölkerung Atemwegsinfekte haben, denn auch das Personal in den Krankenhäusern ist natürlich betroffen und fällt dann aus. Und dann ist es saisonal halt immer wieder so, dass die Krankenhäuser dann durchaus auch mal Engpässe haben könnten. Und das sehen wir auch aktuell punktuell in einigen Krankenhäusern, dass denen da halt dann sehr viel Personal ausfällt und sie dann die Stationen nicht mehr voll belegen können. Das sehen wir aber fast jedes Jahr. Von daher ist es wirklich so dieser Zyklus, den wir da normal sehen. Und zum Glück ist es halt nicht mehr so, dass sehr viele Menschen, die sich jetzt zum Beispiel mit Corona anstecken, dass die dann auch noch schwer erkranken. Ich glaube, da sind wir wirklich aus dieser Pandemie raus. Und da hat uns wirklich diese Grundimmunität sehr geholfen.
Genügend Medikamente gibt es, wenn jemand erkrankt?
Im Moment schon. Es gibt natürlich immer hier und da wieder Engpässe. Also einige Apotheker klagen natürlich darüber, dass nicht alle Antibiotika mehr verfügbar sind. Bei den Hustensäften, bei den Kindern muss man wirklich aufpassen, dass das nicht wieder ein Problem wird. Gerade wenn natürlich sehr viel Nachfrage ist, muss man da ein bisschen aufpassen, ja.
Gucken wir auf diejenigen, die geimpft sind, die dann erkrankt sind. Es gibt ja jetzt doch auch viele Erfahrungen mit den Nachwirkungen von Impfungen, mit Impfschäden und auch mit Phänomenen wie Long-Covid, also mit Erkrankungen, die gar nicht mehr weggehen. Wie sieht's da aus? Was weiß man da schon?
Also bei den Impfungen, natürlich hat eine Impfung auch Nebenwirkungen. Es wäre sehr fahrlässig zu sagen, dass wir hier eine nebenwirkungsfreie Impfung haben. Aber es muss ja immer im Verhältnis stehen, das Risiko der Impfung zum Risiko der Infektion. Und da ist es nun mal so, dass auch die STIKO gesagt hat, die Nebenwirkungen, die auftreten können nach einer Corona-Impfung, sind zum Glück sehr selten. Aber es kann zum Beispiel zu solchen Herzmuskelentzündungen kommen oder Herzbeutelentzündungen. Es kann teilweise zu Gesichtslähmungen kommen. Das ist was man auch zum Beispiel von den Grippeimpfstoffen teilweise kennt, und anderen zum Glück sehr seltenen Nebenwirkungen. Was jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen die Presse auch dominiert hat, waren diese ganzen Gerichtsverfahren um diese Impfschäden, wo Leute davon überzeugt waren, dass sie sich haben impfen lassen und danach ist was aufgetreten, was sie halt dann ursächlich mit der Impfung in Zusammenhang gebracht haben. Und da muss man so ein bisschen differenzieren. Wie gesagt, das kann natürlich passieren, aber halt nicht jedes oder jede Erkrankung oder jeder Vorfall, der nach so einer Impfung auftritt, ist auch ursächlich mit der Impfung in Zusammenhang. Um das vielleicht zu erläutern, natürlich treten auch jedes Jahr spontan zum Beispiel Autoimmunerkrankungen auf. Also bei Multiple Sklerose ist es so, dass wir da 10.000 oder 20.000 Fälle pro Jahr haben. Neudiagnose. Also die Leute waren vorher gesund, haben dann bestimmte Symptome bekommen, gehen zum Arzt und der Arzt diagnostiziert Multiple Sklerose. Wenn das halt vor der Impfung passiert, dann ist da natürlich kein Zusammenhang. Aber wenn ich mich impfen lasse und dann ein paar Wochen danach passiert mir das, dann steht für mich natürlich fest, das muss doch mit der Impfung zusammenhängen. Und wenn man jetzt aber statistisch nachguckt, dann haben wir in den Jahren, wo wir nahezu die gesamte Bevölkerung geimpft haben, keine höhere Inzidenz von dieser Multiplen Sklerose zum Beispiel gehabt. Das heißt, da hatten wir auch diese 10.000 bis 20.000 Fälle in diesem Jahr. Das heißt, statistisch gesehen hat sich da keine Erhöhung gegeben. Das heißt, da haben wir keine Daten, darauf hindeuten würden, dass so etwas zum Beispiel mit der Impfung zusammenhängen würde. Und das gilt es natürlich zu differenzieren und macht es natürlich auch sehr schwer, dieses Bild, weil für den Einzelnen ist es natürlich komplett unverständlich, wie das denn sein kann. Ich habe mich doch impfen lassen, ich war vorher gesund und danach tritt was auf. Das muss doch zusammenhängen.
Ja, und die Gerichtsverfahren, die es dazu schon bisher gegeben hat, die sind in aller Regel nicht besonders gut ausgegangen für diejenigen, die geklagt haben.
Richtig, wobei man da auch noch differenzieren muss, das waren dann auch Gerichtsverfahren, die dann den Hersteller auf Schadensersatz verklagen wollten. Und da ist es, jetzt bin ich kein Jurist, aber offensichtlich noch ein bisschen schwieriger, weil da muss man dem ja letztendlich Fahrlässigkeit unterstellen, dass sie eigentlich das gewusst hätten, dass sie dass ihre Produkte fehlerhaft sind oder bestimmte Nebenwirkungen verursachen können, das aber verschwiegen hätten. Und das ist natürlich noch mal viel schwieriger.
Und plus, da kommt ja dazu, dass die Bundesregierung und die Europäische Union ja große Teile des Risikos auch übernommen haben, weil man ja noch gar nicht so genau wusste, was da eigentlich an Impfstoffen kommt. Ja. Nur noch mal eine Frage zu diesen mRNA-Impfstoffen, die ja mit genveränderten Bestandteilen des Virus gearbeitet haben und arbeiten. Da gibt es Nachrichten, dass diese veränderten Sequenzen sich auch in die menschlichen Zellen einbauen. Ist das jetzt gefährlich oder ist es normal?
Also das ist insofern, da muss man ein bisschen differenzieren. Also ich bringe ja da eine mRNA in die Zellen ein, die ist vielleicht verändert. Aber es ist natürlich so, dass auch meine Körperzellen ständig mRNA machen, weil das ist der Weg, wie ich Proteine herstelle. Das heißt, diese mRNAs werden im Zellkern gemacht, die werden aus dem Zellkern ausgeschleust und werden dann in der Zelle in Proteine übersetzt. Und da passiert es eigentlich kaum oder fast nie, dass so eine mRNA auch mal wieder zurück in den Zellkern gehen könnte, um da meine Gene zu verändern. Weil wenn das irgendwie mit einer Häufigkeit passieren würde, dann hätten wir sowieso generell Probleme, weil unsere zelleigenen mRNAs ständig unser Genom verändern würden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass auch so ein mRNA-Impfstoff dann eingebaut wird, ist erstmal sehr, sehr gering. Und was man dann teilweise versucht hat nachzuweisen in Studien, da hat man teilweise auch sehr, sehr viel von dieser mRNA genommen, unnatürlich viel, oder hat man mit ganz sensitiven Methoden nachgeguckt, ob es da wirklich so irgendeinen Einbau gegeben hat. Wie gesagt, wir haben jetzt sehr, sehr viele Menschen geimpft und da ist nichts aufgetreten, wo man sagen würde, das kommt auf, das spielt oder so ein Einbau würde irgendeine Rolle spielen bei irgendeiner Erkrankung. Deshalb bin ich da auch sehr vorsichtig zu sagen, dass wir da wirklich ein Problem hätten. Das ist eine Technologie, die auch schon bei der Krebsimpfung jetzt zumindest experimentell sehr häufig angewandt wurde. Jetzt haben wir auch schon Millionen oder milliardenfach diese Sache verimpft und sehen nicht, dass da jetzt irgendwelche gravierenden Probleme wären.
Wir gucken ganz kurz in andere Teile der Welt. In Afrika läuft die große Impferei jetzt eigentlich gerade erst an. Jetzt werden da auch die ersten Impfstoffwerke errichtet. Wer hängt hinterher? Wer ist schon vorne dran? Und was bedeutet das für die Gefahren, die möglicherweise aus dem Coronavirus noch erwachsen oder in Zukunft erwachsen können?
Also ich glaube, natürlich war der Impfstoff weltweit sehr ungleich verteilt. Er ist auch weltweit sehr ungleich angewandt worden. Wir hier in Europa haben zum Beispiel erst die Risikogruppen, die Älteren, zuerst geimpft. Es gab Länder, die haben erstmal ihre arbeitende Bevölkerung zuerst geimpft und haben ihre Älteren erstmal später noch geimpft oder gar nicht geimpft. Mittlerweile hat sich dieses Bild aber so ein bisschen verwaschen, weil natürlich das Virus auch sehr viele Infektionen gemacht hat und es kaum noch Menschen gibt, die weder Impfung noch Infektion durchgemacht hat. Das heißt, weltweit haben wir schon eine vergleichsweise gute Immunität. Aber natürlich, das sehen wir auch hier in Europa, verändert sich das Virus auch immer. Das Virus verändert sich, weil Varianten, die unserer Immunität wieder ein bisschen entgehen können, einen gewissen Vorteil haben. Das heißt, mit dieser Immunität, die wir durch die Impfung erzeugen, treiben wir das Virus natürlich auch ein bisschen vor uns her. Und in anderen Bereichen der Welt, wo die Immunität vielleicht eine andere ist, kann auch wieder andere Varianten zum Beispiel hochkommen. Das heißt, da muss man weltweit immer noch ein bisschen gucken. Im Moment treten da immer Varianten auf von Omikron. Das sind Subvarianten von Omikron, die vielleicht unserer Immunität ein bisschen entgehen, aber nicht gefährlicher sind. Ob das in der Zukunft immer so weitergeht, kann, glaube ich, keiner sagen. Ob das immer wieder nur weitere, harmlosere Varianten sind. Natürlich versperren wir dem Virus durch unsere immer breiter werdende Immunität auch immer andere Wege, wo es sich vielleicht noch verändern könnte. Evolutionär ist dieses Virus noch relativ jung. Es kennt uns erst seit wenigen Jahren. Von daher ist da, glaube ich, auch noch ein paar Jahre Luft, wo sich dieses Virus auch verändern kann. Und dann muss man auch weiterhin wirklich wachsam bleiben, um zu gucken, welche Varianten entwickeln sich da. Sind das Varianten, die unserer Immunität so stark entgehen, dass ich mal wieder die Impfstoffe anpassen muss? Das wird wahrscheinlich nächsten Winter wieder der Fall sein. Und noch wichtiger natürlich, gibt es vielleicht Varianten, die auch noch mal gefährlicher sind, so dass ich vielleicht mal anfangen müsste, nicht nur die über 60-Jährigen noch mal zu impfen, sondern vielleicht jeden noch mal zu impfen. Aber das ist wirklich Zukunftsmusik. Das kann man im Moment nicht ausschließen. Aber da möchte ich auch jetzt noch keine Angst erzeugen, zum Beispiel, dass das auf jeden Fall kommen wird.
Alles klar, das ist ja schon mal beruhigend. Gucken wir zum Schluss auf Long-Covid, auf Folgeerkrankungen oder chronische Erkrankungen, die sich aus einer Corona-Infektion ergeben oder ergeben haben. Was weiß man da inzwischen?
Also da ist man etwas weitergekommen, dass man gemerkt hat, das ist halt nicht nur eine Erkrankung, sondern das kann unterschiedliche Ursachen haben. Und je nachdem, was für eine Ursache das hat, könnte auch unterschiedliche Therapien dann wirksam sein. Und das andere, was wir natürlich auch wissen, ist, das war vielleicht auch nicht überraschend, das ist eine Erkrankung nach der Corona-Infektion, die gab es aber auch schon früher. Also es gab jetzt auch Berichte, dass es Long-RSV gibt. Und wir wissen auch, dass es andere Viruserkrankungen gab, wonach man auch längerfristig noch Probleme haben kann. Also es ist jetzt nichts was Neues, was erst bei Corona entstanden ist. Das Problem ist aber immer noch, wir haben im Moment noch keine Therapie, die wirklich heilend wäre. Wir verstehen besser, wie man den Leuten helfen kann oder was man auch besser nicht machen sollte, gerade wenn es solche solche Erschöpfungssyndrome gibt, dann sollte man die Leute halt nicht so lange belasten, bis sie nicht mehr können, weil dann fallen sie meistens noch weiter zurück und haben noch größere Probleme. Also ich glaube, da ist auch das Verständnis der Erkrankung besser geworden. Das Problem ist nur, ursächlich haben wir aktuell noch keine Therapie, die wirklich, wo man sagen kann, das hilft genau den Menschen, die unter diesen Symptomen leiden. Also da muss man leider noch weiter forschen. Es gibt sehr viel Forschung. Es wird jetzt sehr intensiv nachgeguckt, natürlich bei schon zugelassenen Medikamenten, ob die vielleicht einen positiven Effekt haben könnten, weil der Vorteil wäre, wenn das schon zugelassene Medikamente sind, dann kann ich die auch sehr schnell dann den Patienten zugänglich machen. Wenn ich erst neue Medikamente entwickle, dann dauert das leider auch mehrere Jahre, bis die dann auch wirklich zugelassen sind, bis sie durch die klinischen Studien gelaufen sind. Das heißt, da versucht man erstmal schon sozusagen altbekannte Mittel zu nehmen, ob die dann vielleicht bei Long-Covid was helfen könnten.
Ist denn Long-Covid oder kommt eben dieses Erschöpfungssyndrom nach einer Covid-Infektion häufiger vor als nach anderen Infektionskrankheiten oder gucken wir einfach nur genauer hin?
Ich glaube beides, weil das Problem bei Covid ist natürlich auch, wir hatten eine Ausnahmesituation, dass sehr viele Menschen sich damit auf einmal infiziert hatten und dann selbst bei geringen Frequenzen, dass das jetzt gar nicht so viel häufiger vielleicht vorkommt, aber dadurch, dass sich so viele Menschen infiziert haben, haben wir natürlich auf einmal sehr, sehr viele von diesen Long-Covid-Fällen. Und das andere Problem ist, in der Vergangenheit haben wir nie richtig nachgeguckt. Leute hatten solche Symptome und haben die gar nicht mit irgendeiner Infektion in Verbindung gebracht und hatten meistens natürlich auch erstmal komplett Fehldiagnosen, dass man erstmal geguckt hat, ach, es könnte ja dieses sein oder jenes sein. Solche Leute hatten lange Leidensweg hinter sich. Das heißt, da kennen wir die Frequenzen auch wirklich gar nicht. Das ist wirklich erst bei Corona so hochgekommen, dass das jetzt auch erkannt wurde, was auch wichtig ist natürlich, dass man den Leuten dann auch helfen kann. Weil das Gemeine daran ist ja, um Long-Covid zu diagnostizieren, muss ich ja im Moment immer noch andere Ursachen alle ausschließen. Das bedeutet, ich muss die Leute zu Fachärzten schicken und der Facharzt sagt immer, ja, hier ist nichts falsch und hier stimmt alles und da ist alles gesund. Und bei den Leuten kommt an, ja, dann, aber ich bilde es mir doch nicht ein, ich habe doch irgendwas. Und das ist, glaube ich, immer noch so ein gewisses Problem. Da hilft es schon, dass man wirklich sagt, diese Erkrankung gibt es. Wir müssen zwar andere Erkrankungen erstmal ausschließen, aber da ist noch was, was wir noch nicht ganz verstehen. Aber da kann man nur hoffen, dass wir da auch bald ursächlich Therapien finden.
Und helfen diese Therapien denn dann auch noch den Leuten, die in der ersten Corona-Welle erkrankt sind und die jetzt schon seit 2-3 Jahren an Long-Covid leiden?
Da kommt es ein bisschen drauf an, was die Ursachen sind. Wenn es irgendwelche Schäden sind, die da das Immunsystem angerichtet hat, die ich nicht mehr reparieren kann oder die sich in vielen Fällen nur schwer reparieren lassen, gerade wenn es Schäden im Nervensystem sind, weil sich halt gerade die Nervenzellen halt nicht wieder sehr gut regenerieren. Das heißt, wenn ich da wirklich das Immunsystem und den Grund reparieren könnte und das abschalten könnte, wäre der Schaden wahrscheinlich immer noch da, sodass man dann gucken müsste, inwieweit bildet sich das wieder zurück. Aber das ist im Moment alles natürlich sehr theoretisch. Da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Es kann auch sein, dass man Therapien hat bei Leuten, wo persistierende Virusfragmente noch irgendwo eine Rolle spielen. Und wenn ich die beseitige, kann auch sein, dass alle Symptome nachher wieder weggehen. Also da will ich auch keine Hoffnung nehmen letztendlich.
Herr Watzel, das ist ja wenigstens ein Ausblick für das neue Jahr, der nicht ganz trübe ist. Dankeschön. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und das war's jetzt auch schon wieder mit Tonspurwissen der ersten Folge im neuen Jahr. Ich freue mich auf weitere, freue mich drauf, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Tschüss, Ihre Ursula Weidenfeld.